Die Wahrheit zu sagen ist ansteckend, Lügen auch. Im Jahr 2013 hatte das Alkoholproblem meiner Patientin Maria seine schlimmste Phase erreicht. Sie erschien häufig mit einem Blutalkoholspiegel in der Notaufnahme, der um das Vierfache über der im Verkehr erlaubten Promillegrenze lag. Vor allem kümmerte sich Diego, ihr Ehemann, um sie. Währenddessen kämpfte er mit seiner eigenen Esssucht. Mit seinen 1,55 Meter Körpergröße brachte er 152 Kilogramm auf die Waage. Erst als Maria aufhörte zu trinken, war Diego motiviert, seine Esssucht in den Griff zu bekommen. Als ich sah, wie Maria ihren Weg fand, ihre Sucht zu überwinden, sagte er, motivierte mich das, auch mein eigenes Leben zu ändern. Als Maria trank, kam ich mit vielem davon. Ich wusste, dass ich auf einem schlechten Weg war. Ich fühlte mich in meinem eigenen Körper nicht sicher. Aber erst als sie trocken wurde, wurde ich aktiv. Ich spürte, dass sie einen guten Weg einschlug und ich wollte nicht zurückbleiben. Also habe ich mir einen Fitness-Tracker zugelegt und bin ins Fitnessstudio gegangen. Ich habe begonnen, Kalorien zu zählen. Allein das Kalorienzählen hat mir vor Augen geführt, wie viel ich gegessen habe. Dann habe ich mit der Keto-Diät und Intervallfasten begonnen. Ich verzichtete auf Mahlzeiten am späten Abend oder am Morgen vor meinem Training. Ich joggte. Ich stemmte Gewichte. Ich wurde mir dessen bewusst, dass Hunger eine Meldung des Körpers ist, die ich auch mal ignorieren kann. 2019 hatte ich mein Gewicht auf 88 Kilogramm reduziert. Zum ersten Mal seit langer Zeit habe ich einen normalen Blutdruck. In meiner klinischen Praxis erlebe ich oft, dass ein Mitglied einer Familie eine Sucht überwindet und kurz darauf ein anderes Familienmitglied das Gleiche tut. Ich habe Ehemänner erlebt, die mit dem Trinken aufgehört haben und anschließend haben ihre Ehefrauen aufgehört, Affären zu haben. Ich habe Eltern erlebt, die mit dem Kiffen aufgehört haben und danach haben ihre Kinder ebenfalls damit aufgehört. Ich habe bereits das im Jahr 1968 in Stanford durchgeführte Marshmallow-Experiment erwähnt, bei dem Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren auf ihre Fähigkeit hin untersucht wurden, eine Belohnung aufzuschieben. Die Kinder wurden in einem leeren Raum mit einem Marshmallow auf einem Teller allein gelassen. Ihnen wurde ein zweites versprochen, wenn sie das Marshmallow 15 Minuten lang nicht essen würden. Sie bekämen also die doppelte Belohnung, wenn sie einfach nur darauf warteten. Im Jahr 2012 änderten Forscher der Universität Rochester die Durchführung des Stanford Marshmallow Experiments von 1968 in einem entscheidenden Punkt. Bei einer Gruppe von Kindern wurde ein Versprechen gebrochen, bevor der Marshmallow-Test durchgeführt wurde. Der Forscher verließ den Raum und sagte, er würde zurückkommen, wenn das Kind die bereitgestellte Glocke läutet, kam jedoch nicht zurück. Der anderen Gruppe von Kindern wurde dasselbe gesagt, aber als sie läuteten, kam der Forscher wie versprochen zurück. Die Kinder der letztgenannten Gruppe, bei der der Forscher zurückkam, waren bereit, bis zu 4-mal länger, 12 Minuten, auf ein zweites Marshmallow zu warten, als die Kinder der Gruppe, bei der das Versprechen nicht eingehalten worden war. Wie lässt sich erklären, warum Marias Alkoholentzug Diego dazu inspiriert hat, sein Essproblem in den Griff zu bekommen oder warum Kinder besser in der Lage sind, ihre Impulse zu kontrollieren, wenn Erwachsene ihre Versprechen gegenüber den Kindern einhalten? Um das zu verstehen, unterscheide ich zwischen einer Überflussdenkweise und einer Knappheitsdenkweise. Die Wahrheit zu sagen führt zu einer Überflussdenkweise. Zu lügen führt zu einer Knappheitsdenkweise. Ich möchte das erklären. Wenn die Menschen um uns herum verlässlich sind und uns die Wahrheit sagen und dazu gehört, dass sie Versprechen, die sie uns gegeben haben, auch einhalten, begegnen wir der Welt mit einem größeren Vertrauen. Wir haben ein größeres Vertrauen im Hinblick auf unsere eigene Zukunft in dieser Welt. Wir haben das Gefühl, dass wir uns nicht nur auf diese Menschen verlassen können, sondern auch darauf, dass die Welt ein geordneter, berechenbarer und sicherer Ort ist. Selbst in Zeiten von Knappheit sind wir zuversichtlich, dass sich die Dinge zum Guten wenden werden. Das ist eine Überflussdenkweise. Wenn die Menschen um uns herum lügen und ihre Versprechen nicht einhalten, haben wir weniger Vertrauen in die Zukunft. Die Welt wird zu einem gefährlichen Ort, an dem man sich nicht darauf verlassen kann, dass es dort geordnet, vorhersehbar und sicher zugeht. Wir schalten in den Überlebensmodus und favorisieren kurzfristige Vorteile gegenüber langfristigen, und zwar unabhängig vom tatsächlich herrschenden materiellen Wohlstand. Dies ist eine Knappheitsdenkweise. In einem Experiment untersuchten der Neurowissenschaftler Rowan Bickel und seine Kollegen, wie sich das Lesen einer Textpassage, in der ein Zustand des Überflusses prognostiziert wird, gegenüber dem Lesen einer Textpassage, in der ein Zustand des Mangels prognostiziert wird, auf die Bereitschaft der Studienteilnehmer auswirkt, eine finanzielle Belohnung aufzuschieben. Der Text, in dem ein Überfluss prognostiziert wurde, lautete folgendermaßen: Sie sind in Ihrem Job gerade befördert worden. Sie haben die Möglichkeit, in einen Teil des Landes umzuziehen, in dem Sie schon immer leben wollten. Oder Sie können bleiben, wo Sie sind. In jedem Fall stellt Ihnen das Unternehmen einen großen Geldbetrag zur Verfügung, um die Umzugskosten zu decken, und weist Sie darauf hin, dass Sie das, was Sie nicht ausgeben, behalten können. Sie werden 100% mehr verdienen als vorher. Der Text, in dem Knappheit prognostiziert wurde, lautete so: Sie haben gerade Ihren Job verloren. Sie müssen nun zu einem Verwandten ziehen, der in einem Teil des Landes lebt, den Sie nicht mögen, und für den Umzug dorthin müssen Sie Ihre gesamten Ersparnisse aufbrauchen. Sie haben keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld, also werden Sie kein Geld verdienen, bis Sie eine neue Stelle gefunden haben. Es überrascht nicht, dass die Forscher feststellten, dass die Teilnehmer, die den Text lasen, in dem Knappheit prognostiziert wurde, weniger bereit waren, auf eine weit in der Zukunft liegende Zahlung zu warten und eher dazu neigten, ihre Belohnung sofort einzustreichen. Diejenigen, die den Text lasen, in dem Überfluss prognostiziert wurde, waren eher bereit, auf ihre Belohnung zu warten. Es ist intuitiv einleuchtend, dass Menschen, wenn die Ressourcen knapp sind, eher darauf aus sind, sofort eine Zahlung zu kassieren und weniger darauf vertrauen, dass die zugesagten Belohnungen auch in ferner Zukunft noch zur Verfügung stehen werden. Es stellt sich die Frage, warum so viele von uns, die in reichen Ländern leben, in denen es materielle Ressourcen im Überfluss gibt, in ihrem täglichen Leben dennoch von einer Knappheitsdenkweise geleitet werden. Wie wir gesehen haben, kann ein Übermaß an materiellem Wohlstand genauso schlecht sein, wie zu wenig zu haben. Überdosen Dopamin beeinträchtigen unsere Fähigkeit, Belohnungen aufzuschieben. Übertreibungen in den sozialen Medien und eine postfaktische Politik, nennen wir es beim Namen Lügen, verstärken unser Gefühl von Knappheit. Die Folge ist, dass wir uns selbst inmitten des Überflusses arm fühlen. So wie es möglich ist, sich inmitten des Überflusses von einer Knappheitsdenkweise leiten zu lassen, ist es auch möglich, sich inmitten von Mangel von einer Überflussdenkweise leiten zu lassen. Das Gefühl von Überfluss entspringt einer Quelle jenseits der materiellen Welt. Der Glaube an etwas oder der Einsatz für etwas, das über uns selbst hinausgeht, und das Streben nach einem Leben mit viel menschlicher Verbundenheit und einem Sinn kann als sozialer Klebstoff fungieren. Dies stattet uns selbst inmitten bitterer Armut mit einer Überflussdenkweise aus. Verbundenheit zu spüren und einen Lebenssinn zu finden, erfordert radikale Ehrlichkeit.